ARD.
Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Die beklopptesten und skurrilsten und absurdesten und lustigsten und auch heute ekligsten neuesten Sachen aus der Wissenschaft mit Sina Kürz.
Und mit Julia Nestlin. Hallo zusammen.
Hallo Julia.
Ich höre mich wieder normal an. Ich habe die Erkältung hinter mir. Yes!
Oh wow. Heißt das, andere Menschen werden jetzt auch wieder gesund?
Also, ich hoffe es.
Oder werden immer noch weiter...
Das ist eine Kausalität. Wenn ich gesund bin, sind alle anderen auch gesund.
Du hast... Das ist so heliozentrisch, es ist das julia-zentrische Weltbild, was wir hier gerade gehört haben.
Ja, aber über Korrelation und Kausalität werden wir heute noch öfter sprechen. Was hast du so mitgebracht?
Ja, ich bin ja ein Riesenraumfahrt-Fan und manchmal denke ich so, okay, ich weiß alles Skurrile über Raumfahrt, aber es gibt Raumfahrtkrankheiten, von denen ich tatsächlich noch nie was gehört habe und die ultra ekelhaft sind. Und die erzähle ich dir aber später. Es ist wirklich, ich erzähle es einfach später.
Willkommen in diesem Podcast. Ich habe mal wieder was zur Musik mitgebracht. Und zwar zur Musik und Moral. Was hörst du denn so gerne für Musik? Was hat denn so dein Jahresrückblick dir ausgespuckt?
Mein Jahresrückblick sagt, ich höre gerne Popmusik. Einfach ganz normale, stabile Popmusik.
Ja, ist das eher so positive Popmusik oder mehr so negative? Also eher so Taylor Swift melancholisch oder mehr so voll positiv Pharrell Williams?
Es könnte sein, dass eine gewisse Taylor Swift auch irgendwo in meinen Spotify-Charts mit drin war.
Okay. Also in dieser...
Aber ist doch positiv, oder? Die macht doch positive Sachen, oder?
Auch. Weiß nicht. Also es ist schon viel so zu Trennung und bla und willst du mich, ich will dich nicht und ich weiß jetzt auch nicht, ob wir schon anderen davon erzählen sollen. Naja, wie auch
aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall eher so die, also auch sehr viel melancholische Popmusik
ja,
drin.
Ja, okay.
So.
Also, diese
Studie.
Bin ich jetzt
ein Arsch? Kommt das jetzt?
Guck mal. Es geht um deine moralischen Vorstellungen. Moralische Dimensionen habe ich gelernt, das wusste ich auch nicht, nach der Moral Foundations Theory. Das sind sechs institutionsbasierte moralische Grundlagen menschlicher moralischer Urteile. Das musste ich ablesen. Das erste ist Fürsorge versus Schaden, Fairness versus Ungerechtigkeit, Loyalität gegen Betrug, Autorität gegen Unterwerfung, Heiligkeit gegen Degradierung. So. Und zwischen diesen moralischen Einstellungen und unseren Musikvorlieben hat jetzt diese Studie, die ich mir angeguckt habe, Zusammenhänge hergestellt. Sie haben praktisch ein Vorhersagemodell gebaut. Also schmeiß rein, was für Musikerinnen und Musiker du magst und ich sage dir dann am Ende, welche moralischen Werte du eher so im Psycho-Fragebogen angekreuzt hast. Man muss sagen, jetzt so methodisch muss man ein kleines Fragezeichen dahinsetzen. Die haben das nämlich...
Das
auf Basis von Facebook-Likes gemacht. Ich würde jetzt sehr gerne... mein und dein Facebook-Profil aufrufen und gucken, wen wir geliked haben. Das ist ja
wenn's
so unser
das noch gibt.
Ich von vor 15 Jahren oder so. Ja, also da muss ich sagen, also das wirklich als Grundlage zu nehmen, Likes auf Facebook und dann noch zu sagen, okay, wir nehmen halt die 5 bekanntesten Songs von der Person und denken, das sind auch die Lieblingssongs von unseren befragten Leuten. Ja, kann man machen, muss man auch nicht, ne? Aber gut. Wir lieben trotzdem Psychotests und deswegen widmen wir uns auch dieser Studie.
Das stimmt. Und wir wollen die auch gar nicht hinterfragen. Es ist immer schön, wenn man sich in irgendeine Schublade einordnen kann.
Genau.
Und dann entscheidet man einfach selber, wenn man zufrieden ist mit dem Ergebnis, dann ist es
so
gut.
Genau.
Und wenn man nicht zufrieden ist, dann ist das alles Unsinn.
Genau. Also grundsätzlich, ne, es waren über 1000 Teilnehmende. Die waren, glaube ich, fast alle aus Italien, das muss man auch dazu sagen. Aber sie haben sich halt geschaut, einmal die Texte dieser Musikerinnen und Musiker, was können wir daraus ziehen? Irgendwie bestimmte Themen oder Worte, es ist positiv, negativ und so weiter, über was reden die? Und dann haben sie aber auch über eine Schnittstelle mit einem sehr bekannten Musik-Streaming-Dienst Audio-Eigenschaften der Songs auch noch rausgezogen. Also wie dynamisch ist dieser Song? Ne? Bewegt er sich viel auf einem Ton oder ist er laut, ist er leise? Was für einen Rhythmus hat der, was für einen Beats per Minute und so weiter? Und das haben sie alles zusammengebracht und dann haben sie praktisch ein Vorhersagemodell gemacht und das hat besser funktioniert, als nur demografische Daten mit moralischen Einstellungen zu kombinieren. Also die Facebook-Likes haben wohl irgendwie geholfen, sagen wir es mal so. So, was kommt jetzt raus? Also, wenn dir Fürsorge und Fairness besonders wichtig sind, Sina, dann hörst du eher Künstlerinnen und Künstler, deren Songtexte über Fürsorge und Freude sind. Wenig überraschend. So, bei Loyalität und Autorität... Dann sind die Texte oft über Liebe und Fairness und Heiligkeit, also irgendwas mit Gott wahrscheinlich.
Hä, Moment, kannst du noch kurz sagen, was war das für eine Eigenschaft, die da mit diesen
Loyalität und Autorität als Werte. Dann muss ich sagen, habe ich jetzt erstmal direkt irgendwie so klassisch Republikaner und Democrats vor meinem inneren Auge, wenn es da irgendwie so in diese zwei Schubladen geht, aber gut. Und Menschen mit starken Eigengruppenwerten, also Leute, die irgendwie Mannschaftssporten machen oder religiöse Menschen, ne, die sich irgendwie einer Gruppe sehr zugehörig fühlen, die hören wohl gerne Texte mit Macht, Siegen, Gruppenzugehörigkeit, Einigkeit. Ja gut, also es war jetzt alles irgendwie nicht so überraschend. Man weiß schon aus ganz vielen Untersuchungen und auch in der Philosophie, dies, blas, blub, das geht bis zurück zu den Griechen, ganz viele Überlegungen, dass natürlich Musik mit ein Spiegel unserer Individualität ist. Ne? Also unsere Identität schaffen wir ja über Klamotten, über alles Mögliche, aber wir versuchen auch durch unsere Musik natürlich irgendwie, ne? Das gehört ja mit zu uns dazu. Also das ist jetzt wirklich nicht überraschend, dass sich die Dinge, die man in der Musik hört und findet, irgendwie auch mit unseren Werten und unseren Persönlichkeiten spiegeln. Gut, aber was ich jetzt noch interessant fand, die haben sich ja auch diese Musik angeguckt an sich, die Musikalität der Songs.
Genau, weil jetzt bis jetzt ging es ja um Lyrics
Text,
sozusagen.
Genau, ne? Genau. Ja. Also, wem Verbindlichkeit wichtig ist, der mag wohl eher tanzbare Songs, laute und positive Songs. Also vielleicht beim nächsten Date mal gucken. Ne? Ist das ein verbindlicher Typ? Ne? Wer eher so ein Individualist ist, der mag smooth, akustisch, weniger dynamische Songs. Ne? Diese Eigenbrötler sind ja vielleicht eher ruhige Leute. Keine Ahnung, ich mache jetzt ganz viel Schubladen auf. Und wem Loyalität, Autorität und Reinheit wichtig sind, das ist eine Person, die mag einfach konventionelle, rhythmische Songs, rebellisches, lautes eher nicht. Ich habe direkt den ZDF-Fernsehgarten vor meinem inneren Auge.
Ja, ich würde gerade sagen, das klingt auch wirklich sehr altertümlich, ne? Aber
ja,
das Wort Heiligkeit.
Also
konservativ
Religion,
halt, ja.
Ja, konservativ, ja, genau. Ich muss sagen, mich nervt eine ganze Studie, dass sie, die haben zwar dann auch irgendwie mal so Künstlerinnen und Künstler genannt, aber so dieses, du hörst Charlie Puth und jetzt bist du das oder du hörst Cardi B und jetzt er das, das fehlt mir da. Ich bin enttäuscht von diesem Psychotest. Aber sie haben auf jeden Fall ein Modell geschaffen, was kann.
Also ich konnte mit diesen Begrifflichkeiten auch nicht so viel anfangen. Also ja, okay, man ist ein Individualist, einem ist Loyalität oder Autorität sind für jemanden große Werte. Also es sind auch irgendwie... Ja, sehe ich mich jetzt nicht so sehr drin, dass ich direkt an solche Werte denke.
Ja, voll. Also ich habe mich da auch gefragt, was nützt uns jetzt das? Das ist ja immer meine Lieblingsfrage bei so Studien. Und
ja,
die
ist
sagen,
ja auch sinnvoll. Also das wollen wir auch hier mal wissen. Warum forschen die das? Was bringt uns das am Ende des Tages?
Genau, also der Punkt ist, Plattformen wissen ja schon sehr viel über uns, durch unsere Likes zum Beispiel. Ne? Die können ja schon sehr gute virtuelle Sinas und Julias da bauen. Und es gibt ja schon zum Beispiel schon Streaming-Anbieter, die so Rom-Coms nach ganz bestimmten Mustern drehen. Und das könnte man natürlich auch Musik nach ganz bestimmten personalisierten Mustern Menschen anbieten. Ne? Weil man weiß, die hören das gern, die sind so drauf. Oder zum Beispiel auch in Kommunikationskampagnen, ne? Schön mit Marketing, einen kleinen manipulativen Dreh dann irgendwie noch über die Musik. Aber Musiktherapie haben sie auch angeführt. Und das wiederum denke ich mir, ja, Moment mal, Freunde. Also ihr redet hier die ganze Zeit nur von Korrelationen. Jetzt wollt ihr irgendwie Musiktherapie, da so eine Kausalität. Also da war ich so ein bisschen kritisch. Aber also wir müssen auf jeden Fall feststellen, es ist nicht so, dass wenn wir Klassik hören, das uns jetzt loyal macht. Ne? Also du kannst nicht durch Musik jemanden, also ist zumindest noch nicht so nachgewiesen, sagen wir es mal so.
Ja, es ist genauso wie, dass wenn man sehr viele Ballerspiele spielt, dass einen das automatisch zu einem zukünftigen Terroristen macht. Also
genau, also das stimmt nicht. Sagen wir es lieber nochmal ganz deutlich.
Genau, das stimmt nicht, das stimmt nicht.
Aber
man kann absolut friedlich sein.
Ich war so enttäuscht, dass ich jetzt nicht von einem Musiker auf was anderes schließen konnte, dass ich mich einfach noch durch diese ganzen anderen Studien durchgeklickt habe, die es schon in der Vergangenheit gab. Und es gibt einiges zur Persönlichkeit und Musikerinnen und Musiker. Und weil ich so enttäuscht war, dass ich sonst nichts Konkretes habe, komm, wir gehen da mal ein paar Songs durch, okay? Die mit Persönlichkeitsmerkmalen ineinander gebracht haben. Okay. Magst du Dust in the Wind oder Moon River? All we are is dust in the wind oder Moon River.
Oh Gott, nein, mag ich beide nicht.
Dann bist du leider nicht so offen. Tut mir leid.
Ich bin nicht offen. Ach so, okay. Entschuldigung.
Gut. Magst du Down in the Corner, Howdy in the Streets?
Das kenne ich nicht. Aber es klingt, also Down in the
Corner.
Es
ist so Old Country.
Hast du Howdy gesungen?
Howdy? Ja, ich habe Howdy gesungen.
Ja, nee, kann
ist das nicht von Clear Dance, Clearwater Revival?
Von
naja,
denen ich nur
auf jeden
Song.
Fall.
Aber dann bin ich nicht, was bin ich jetzt nicht?
Dann bist du nicht emotional stabil. Komm, eine Sache machen wir noch.
Warte mal, willst du mir gerade erzählen, dass die Leute, die, okay, ich wollte jetzt schon Redneck-Musik sagen, aber willst du mir erzählen, dass die Leute, die Country hören oder so, emotional stabil sind?
Es gibt durchaus Korrelationen, die dort nachgewiesen wurden.
Okay, das ist mich so aus- wurde und nachgewiesen und das lassen wir so stehen.
Genau. Mhm. Und jetzt sagen wir noch eine Sache. Komm, ich hatte es ja vorhin schon von Pharrell Williams. Happy, 'cause I'm happy, da na 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 na. Sagt dir zu oder ist, nicht?
Da gibt es eine Entwicklung. Also am Anfang hat es mir zugesagt, aber nach einem Sommer nicht mehr, wie vielen anderen Leuten auch nicht. Also ich würde sagen, es hat mir zugesagt am Anfang. So.
Es hat dir zugesagt. Also, Happy von Pharrell Williams, beziehungsweise halt solche Musik, hat eine negative Korrelation mit Gewissenhaftigkeit. Das heißt, vielleicht hat sich deine Gewissenhaftigkeit verändert.
So wie bei 90% der Weltbevölkerung, wenn man zurück in die Charts guckt.
Möglicherweise. Also wir machen so Studien wahnsinnig Spaß.
Gewissenlose Rasse wir sind, wir Menschen.
Ja, wir machen so Studien wahnsinnig Spaß. Man muss halt immer so ein bisschen mit Kausalität und Korrelation aufpassen. Aber Leute, klickt euch durch, es lohnt sich immer. Man freut sich ja immer, wenn dann irgendwie doch der Musiker oder die Musikerin drin ist, die man irgendwie kennt. Aber ich habe wirklich gedacht, diese Jahresrückblicke jetzt zu posten, die verraten mehr über uns, als uns vielleicht lieb ist.
So, ich habe einen neuen Traumjob entdeckt in der Verhaltensbiologie, Julia, in Kenia. Hyänen beobachten, wie sie Löwen schikanieren.
Okay. Wie macht eine Hyäne, Sina?
Wusstest du, also Gegenfrage, wusstest du, dass Hyänen zu den Katzenartigen gehören? Ich dachte immer, das sind irgendwelche
Hunde.
Hä,
die sehen voll hundig aus.
Die sehen so hundig aus, aber die sind katzig. Die gehören zu den Katzenartigen.
Okay.
Naja, und deswegen denke ich, dass eine Hyäne, wie ich es noch bevor ich das erfahren habe, dachte, dass sie macht, glaube ich, dass sie jetzt miau, 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 dass sie so macht.
Oder wenn ich das tiefer, miau, miau, miau. Völlig falsch dargestellt.
Ja, die lachen ja immer, die machen so dieses, das klang eher so ein bisschen schimpansig. Babyschimpanse. Das war der Babyschimpanse, interpretiert von Julia Nestlin.
Okay, aber mach weiter mit den Hyänen, die Löwen.
Genau,
also, warum?
Ne, ist eine Langzeitstudie, eine sehr lange Studie. Man wollte sich genau anschauen, was Hyänen dazu bewegt, so viel größere, stärkere Katzen wie Löwen anzugreifen. Und das ist übrigens der Fachbegriff, zu mobben. Also es geht um Mobbing. Mobbing im Tierreich. Große Löwen schikanieren. Und was bewegt die dazu? Pro und Contra Mobbing-Löwen. Fangen wir mal so an. Mhm. Was spricht dagegen? Löwe, viel stärker, viel größer.
Auf jeden Fall.
Und tatsächlich, wenn eine Hyäne stirbt, dann ist es in 25% der Fälle ein Löwe schuld. Also die Viecher sind wirklich gefährlich. Und ein Löwe anzugreifen ist schon ein sehr, sehr großes Risiko für so eine Hyäne. Aber für eine Einzelne, genau. Das ist nämlich das Ding. Mobbing ist sehr selten, dass eine Person eine andere Person mobbt, sondern es gehören ein paar mehr dazu. Mhm. Und bei Hyänen genauso. Pro ist, sie teilen sich den gleichen Lebensraum. Sie haben also das gleiche Territorium, sind beides Fleischfresser. Also es sind halt Territoriumsfeinde. Ne? Es ist also klar, dass man da irgendwie manchmal sich so sagen muss, so this is my place, this is your place. Und Löwen haben manchmal auch coole Beute. Ne? Wenn da irgendwie so ein Zebra legt, ne? Zebrafleisch. Kann man sich mal gönnen, ne? Kann man den mal wegnehmen. Ne? Also es gibt schon ein paar Gründe für eine Hyäne, einen Löwen anzugreifen. Und was sich die ForscherInnen aber angeschaut haben, die Wahrscheinlichkeit für so eine Mobbing-Attacke steigt vor allem, also egal ob da jetzt Beute liegt oder nicht, wenn die Hyänen nett zueinander sind. Also es scheint irgendwie so ein Social-Ding zu sein. Hyänen, wenn die haben ein sehr großes soziales komplexes System. Die haben Freunde, die sind süß zueinander, die haben auch Hyänen, die sie weniger gut mögen. Und wenn eine Hyäne nett zu einer anderen ist und die irgendwie Freunde sind und dann irgendwie so eine kleine Gang bilden, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, wenn ein Löwe in der Nähe ist, dass der aufs Maul bekommt, sehr, sehr groß. Und es ist egal, ob da jetzt ein leckeres Zebrabein dabei liegt oder nicht. Löwe in der Nähe, Hyäne hat seine Buddies am Start, sind alle gut drauf, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Löwe einen schlechten Tag hat.
Okay, also die schaffen sich ein gemeinsames Feindbild.
Ja, genau. Also
und das stärkt
sowieso
die Gruppenzugehörigkeit. Ja,
ja, das könnte man so sagen, genau. Weil Mobbing bedeutet bei uns ja immer so ein bisschen, das sind keine freundlichen Menschen. Ne? Das sind, du bist ein Arsch, wenn du andere mobbst. Ne? Also zumindest im Tierreich bist du dann aber einer von den sozial eher Guten. Also zumindest in deiner in deiner Rasse dann. Ne?
Also ja.
Hyäne sind Freunde, sind freundlich zueinander. Wenn die Hyänen schon lange Freunde sind, wenn sie sich gegenseitig freundlich grüßen dann und so starke soziale Bindungen haben, dann bedeutet das, komm, wir schikanieren die Löwin, die sich da hinten hinter dem Wald versteckt. Und das Spannende ist, dass genau diese soziale Komponente, und das ist eben das, was jetzt in dieser Studie rauskam, mit die größte Motivation ist, um Löwen zu mobben.
Aber mobben die die wirklich oder wollen sie eigentlich das Zebrabein oder wollen sie den...
Das Zebrabein ist tatsächlich egal. Also sobald...
Es geht nur darum, denen zu zeigen, ey, komm, verpiss dich, komm hier, unser Platz.
Genau, das ist so der Grund, also das wird der Hauptgrund sein, warum Löwen irgendwie dann, warum die Löwen dann was abkriegen von denen. Weil die einfach da sind und weil man manchmal so ein bisschen sein Territorium verteidigen muss. Und klar sind Löwen viel stärker, ne? Wenn man aber in einer Gruppe ist und alle auch irgendwie sich gut vertragen. Ne? Wenn du weißt, so hier die Hyäne Fred, die da hinten steht, ich nenne sie jetzt mal Fred, auf den kann ich mich immer verlassen, auf den Fred, der ist immer für mich da, der wird mich niemals hier mit dieser Löwin alleine lassen, die wir jetzt angreifen. Komm, das gibt mir den Mut und die Motivation, jetzt diesem Löwen hier richtig auf den Sack zu gehen. Das ist... irgendwie eine schöne Geschichte.
Ich fand auch. Also das verändert meinen Blick auf Hyänen. Weiß nicht, verändert er ihn? Also in meiner Erinnerung, ich habe schon den Eindruck, Hyänen sind einfach so eher unfreundliche, unsympathische Tiere.
Ja, haben nicht so den sind nicht so die Sweethearts, haben nicht so den tollen Ruf.
Gar nicht. Mundgeruch auch.
Aber tatsächlich sind sie ja doch sehr viel sozialer, also auch wirklich so ausgeprägt sozial, dass man es auch mit bestimmten Schimpansen vergleichen kann und auch mit Homo sapiens, dass sie eigentlich auch ein paar gute Seiten haben. So. Ja. Aber diese Studie ist in dem Sinne auch echt unglaublich, weil es eine Langzeitstudie ist von 35 Jahren. Also es gibt eine Forscherin da drin, ich ziehe meinen Hut. Sie ist, glaube ich, der absolute Hyänen-Fan, Professor K.E. Holcamp, die seit 1988 das Verhalten von so Tüpfelhyänen in Kenia untersucht. Sie war irgendwann auf einer Forschungsreise in Kenia, ne, hat dann so ein paar Hyänen beobachtet und dachte so schon, bevor sie da ankam, so ja, als nächstes möchte ich irgendwie auch noch Delfine und andere Säugetiere und weiß ich nicht was untersuchen. Ne? Aber die Hyäne hat es ihr so angetan, dass sie seit 35 Jahren nichts anderes macht, als sich um diese Tüpfelhyänen in Kenia zu kümmern. Die kennt jedes Vieh in Kenia seit mehreren Generationen, weil so eine Hyäne, also...
Die leben ja eine Weile, ne?
Die leben ja eine Weile und die kriegen auch dann Kinder und dann gibt es mehrere Generationen. Also sie ist die Queen of Hyänas, würde ich sagen. Und mitverantwortlich für diese 35 Jahre Langzeitstudie. Ich fand die Zahl auch krass. In 30 Jahren haben die 1000 Mobbing-Interaktionen protokolliert. Und mit dem Verhalten innerhalb der Hyänen ging abgeglichen.
Also im Vergleich zu Tauben sind die ja relativ friedfertig. Was hat für eine Taube hat wie viele Kämpfe am Tag?
Das war doch auch irgendwie eine ganz krank hohe Zahl.
Das war eine unglaublich hohe Zahl.
Irgendwas Dreistelliges, oder?
Ja. Also aber im Vergleich zu Tauben sind Hyänen ganz friedfertig. Sagen wir es mal so.
Das stimmt, das stimmt. Aber da ging es ja auch um Tauben untereinander. Die hauen sich doch mit dem Flügel eine rein. Ne? Also die Taube fängt jetzt nicht an, den Löwen anzugreifen, wenn mal einer hier irgendwo in der Stadt ist.
So, wir widmen uns jetzt Menschen, die der Wissenschaft unbegreiflich sind. Zauberer. Zauberer, also Menschen, die zaubern, so richtig als Beruf, ne? Nicht nur so als Hobby, sondern so richtig als Beruf, haben seltener psychische Krankheiten als andere kreative Menschen, wie Musikerinnen und Musiker oder auch Comedians.
Ja, weil die sich... gute Laune zaubern anscheinend oder so. Ne? Also die können sich sowas, sie können sich psychische Krankheiten wegzaubern, ganz einfach.
Vielleicht. Also man muss schon sagen, diese Forschung kommt zwar aus Großbritannien, aus dem Land von Harry Potter, aber wir reden hier tatsächlich über echte Menschen, also eher so, wie sagt man denn, Menschen, die so Illusionen erschaffen können. Ne? Ich würde denen magische Fähigkeiten im Sinne von Harry Potter kurz mal absprechen, sondern das sind eben Leute, die Tricks können. Ne?
Also meinst du die mit den Kartentricks?
Die mit den Kartentricks,
dann
genau.
Taucht sie hinter meinem Ohr auf. Richtig. Und alle klatschen und
so
sind so,
was.
Wow.
Über solche Zauberer sprechen wir. Und das Interessante ist, dass die ein bisschen mit ihren Eigenschaften diesem Klischee vom verrückten Künstlergenie, was ja oft irgendwie an Musikerinnen, Musikern haftet oder auch an Malerinnen, Malern, so ein bisschen was entgegensetzen. Und weil gerade in kreativen Berufen, man hört ja total viel von mentalen Problemen. Also sei es, was weiß ich, Robin Williams oder Van Gogh, ne? Also da gibt es einfach viele, es gibt ja auch so ein bisschen den Eindruck, oh, das macht sie vielleicht besser oder besonderer, aber... Bei Magierinnen und Magiern, nein, die sind stabiler. Und zwar, Der Grund ist, dass ihr psychologisches Profil eher dem von Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern ähnelt. Die wiederum haben aber öfter autistische Züge. Naja, also die Magier, die kann man da also irgendwo einsortieren. Aber ich frage mich, wer kommt denn auf die Idee, die psychische Gesundheit genau dieser einen Berufsgruppe zu untersuchen und sagt dann auch noch, wir wollen uns jetzt Zauberer angucken.
Irgendwer, der Zauberer nicht mag und den einfach mal irgendwie was auswischen wollte. Und jetzt hat die Person den Salat.
Nee, ja, jetzt hat sie den Salat, es kam raus, Zauberer sind eigentlich ganz gut drauf.
Zauberer sind emotional stabil und hören welche Musik? Dann
Taylor Swift.
Country.
Nee, stimmt, Country. Ja, down in the corner, honey in the streets. Das hören die dann.
Möchte ich mal sehen, eine Zaubershow mit Country-Musik.
Ich muss kurz drüber nachdenken. Es klingt
Lass das Banjo verschwinden und hinter deinem Ohr taucht das Banjo wieder auf. Wahnsinn.
Kommen wir kurz wieder zur Forschung zurück.
Ja, Entschuldigung.
Und zwar kommt diese Forschung aus Wales von der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Aberystwyth University.
Einfach schnell sagen.
Genau. Sie haben 195 Zauberinnen und Zauberer gefunden und haben eine Kontrollgruppe mit 233 anderen Menschen gehabt.
Mit Muggles,
richtig, ja.
Ja.
Noch 233 Muggles.
Heißt das Muggle? Okay.
Ja, Muggles heißt nie. Und sie haben natürlich dann geguckt, okay, wie kommt das? Also wie kommt das, dass wir jetzt feststellen, dass Zauberer eine geringere Punktzahl haben, also ein geringeres Vorkommen haben bei 3 von 4 Dimensionen von Schizophrenie zum Beispiel. Ne? Also das ist zum Beispiel kognitive Desorganisation, also da auch Wahnvorstellungen gehören da dazu, Anhedonie und Fähigkeit, Freude zu empfinden unter anderem oder impulsive Nonkonformität. Das ist wohl unter anderem Schuldexternalisierung oder auch Egozentrismus. Also da sind sie weniger für anfällig, haben das einfach weniger.
Okay, können wir das kurz, also einmal Schritt für Schritt diese sehr schwierigen Wörter gerade nochmal ausführen?
Ich bin froh, dass ich einfach so schnell davon weg war.
Kognitive
Desorganisation.
Kognitive Desorganisation.
Organisation. Unorganisiert im Kopf, Sina. Unorganisiert im Kopf. So.
Kenn ich nicht.
Anhedonie.
Hedonismus, was war das nochmal?
Du stellst Fragen, die ich nicht vermag, aus dem Stegreif zu machen.
Es tut mir leid. Okay, aber Anhedonie.
Ja. Du kannst nebenher ja nochmal Hedonismus googeln.
Ja.
Und impulsive Nonkonformität.
Das heißt, dass man sich spontan nicht anpassen möchte. Sturheit.
Vielleicht. Ich bin jetzt keine Psychologin, aber wenn es darum geht, zum Beispiel, dass ich schnell Schuld von mir weise und sage, jemand anderes ist schuld, ist das ja so impulsiv möglicherweise.
Okay.
Oder?
Und Anhedonie ist Verlust der Fähigkeit, Freude zu empfinden in Situationen, die früher Freude bereitet haben. Gehört zur depressiven Störung.
Auch, ja. Und hier wird es auch mit Schizophrenie in Verbindung gebracht. Naja, auf jeden Fall. Das haben die weniger. Woran liegt das? Warum sind sie trotzdem kreative? Warum funktioniert das so gut? Und da haben sie sich natürlich angeguckt, was müssen denn Magierinnen und Magier mitbringen, die andere Künstlerinnen und Künstler nicht brauchen, sodass sich dieser Unterschied so herstellt. Und da haben sie festgestellt, Zauberinnen und Zauberer, die müssen ein unglaubliches Vertrauen zu den Zuschauern hier herstellen können zum Beispiel. Es müssen einfach wahnsinnig nette Leute sein, damit ich mich als Zuschauerin von denen hinters Licht führen lasse. Also ich lasse mich ja permanent von denen praktisch täuschen. Das heißt, die müssen schon bestimmte Eigenschaften haben, die andere Künstlerinnen und Künstler nicht so dringend brauchen. Die zwar auch Bühnenshows machen, aber die nicht so diese Kooperation mit dem Publikum brauchen zum Beispiel. Außerdem brauchen sie eine extrem hohe Selbstkontrolle, damit die Tricks klappen. Ne? Also dürfen nicht so impulsiv schnell das Handtuch werfen. Oh, es hat jetzt nicht geklappt, jetzt ist die Show vorbei. Das geht halt nicht. Du musst es einfach durchziehen. Du musst total konzentriert sein. Und sagen halt, es kann sein, dass einfach unter den Zauberern, die heute erfolgreich sind und es zu ihrem Beruf machen konnten, einfach eine Art natürliche Selektion stattfindet, weil wer psychotische und autistische Züge hat, der ist einfach weniger erfolgreich als Zauberer, der schmeißt dann halt das Handtuch, bei dem gehen die Tricks schief, weil er nicht kontrolliert ist und deswegen findet sich in dieser kreativen, zugeordneten Gruppe, diese Gruppe von Menschen, die weniger als andere kreative Menschen anfällig ist, für psychische Krankheiten.
So, und jetzt noch zur letzten Kategorie Dinge, die mir noch nicht klar waren, zum Leben von AstronautInnen.
Oh, ja. Sina, du weißt ja sonst eigentlich alles. Alles. Immer. über die ISS.
Süß, dass du das mal sagst. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt, aber ich weiß auf jeden Fall genug.
Mehr als
ins Weltall, ich weiß, und du weißt es auch, dass ins Weltall fliegen nicht unbedingt gesund ist.
Ja.
Das war uns allen klar. Was da auf die Liste kommt, ne? Also Schwerelosigkeit allein macht schon Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Osteoporose, großes Problem oder Augendruckveränderungen, also Sehschwäche und so. Es ist nicht so angenehm.
Aber man altert ein ganz bisschen weniger schnell.
Das ist süß, ja. Das ist auch echt signifikant. Also
kaum, aber ja.
All die, ich all die 140 Jahre alten AstronautInnen kennt man ja alle. Aber was ich noch nicht kannte, bei Spacewalks können dir die Fingernägel abfallen.
Wie bitte?
Das ist auf jeden Fall mein Favorite diese
Gott.
Woche.
Oh Gott.
Und ist der neue Platz 1 Grund, warum ich nicht ins All fliegen will, unter all denen, die ich schon genannt habe. Fachbegriff:
warum?
Fingernägel fallen ab, genau. Onikolysis. Bin ich sicher?
Wie die Vögel? Orni?
Nee, ohne R. Onikolysis.
Onikolysis.
Mhm. Es tut mir leid, ich habe das Gefühl, ich muss dieses Wort sagen, wenn es falsch ist. Also bitte seht's mir nach. Im Anzug, ne? Im Spacesuit, wenn du rausgehst, herrscht ja ein Atmosphärendruck. Draußen Vakuum. Im Anzug Vakuum nicht gut. Wollen wir nicht, deswegen kommt da Luft rein, wird ja schön mit Druck gefüllt. Und die Space-Handschuhe, die du anhast, die sind unter diesem Druck, wenn die mit Luft gefüllt sind, sehr, sehr schwer zu handeln. Die sind sowieso schon total wenig zu bewegen. Also du kannst ja deine Hand so easy zu einer Faust ballen. Ne? Aber wenn du so einen Handschuh anhast und du willst eine Faust machen, es fühlt sich an, als hättest du permanent, egal was du machst, so einen Tennisball, den du zusammendrücken möchtest. Also es ist so unfassbar schwer, diese Handschuhe zu bewegen. Und das führt dazu, dass durch diese schlechtere Bewegung, dass es auch Druckstellen überall an den Händen gibt, Muskelschwäche, Abrieb, also die Hände machen einiges mit beim Spacewalk. Und so ein Spacewalk dauert ja 6, 7, 8 Stunden, je nachdem, was für eine Aufgabe du hast. Also es hat nicht mit Schwerelosigkeit zu tun, sondern mit dem Druck. Denn dadurch, dass eben vor allem auch die Knöchel, also diese kleinen Fingerknöchelchen hier, die, wenn du eine Faust machst, ich weiß nicht, wie die heißen, wenn du so eine Faust machst, dann hast du ja
Knöchel
am Handrücken, ne?
Knöchel.
Genau, diese großen, genau. Ja. Und die werden richtig, also die leiden richtig in diesen Handschuhen.
Ja.
Die Durchblutung nimmt ab, Gewebeschäden, und dadurch kann auch Fingernagelausfall am Ende zustande kommen.
Oh, wow.
Also ich habe es mir nicht so brutal vorgestellt, dass es so unangenehm ist. Am häufigsten ist der Mittelfinger betroffen. Mhm. Vor allem, wenn du lange Mittelfinger hast, guck dir mal deine Hände an, ist dein Mittelfinger.
Wann ist der denn lang?
Ich habe eine gute Frage, wann der lang ist. Also das kann ich dir nicht sagen.
Okay, der steht halt schon zwischen Ringfinger und Zeigefinger raus.
Ja, ich glaube, das ist bei allen so, ne? Aber ich glaube, je länger er ist, umso schwieriger.
Mhm.
Und tatsächlich sind wohl generell auch Frauen häufiger davon betroffen, von Fingernagelausfall.
Okay, also wirklich, du hast ja schon gesagt, ein weiterer Grund, nicht ins All zu fliegen. Aber krass, ich habe davon auch noch nie gehört.
Ich habe da auch noch nie
von gehört. Es war wahnsinnig unangenehm. Also ich muss auch sagen, alles, was immer mit Fingernagel anhauen oder wenn man denkt, oh nein, ist er jetzt umgeknickt. Ich muss ganz fest draufdrücken, dass er nicht umgeknickt ist. Das ist ganz, ganz schlimme Gefühle für mich.
Ja, ich kriege ja schon alleine, also ich kaue immer auch so an diesem Nagelbett. Ich weiß nicht, ob du auch so eine schöne Angewohnheit hast, aber ich mache das leider. Ich kriege es auch nicht abgewöhnt und es ist super oft, dass es dann irgendwie so leicht entzündet ist und so. Und dann tut es mir schon weh, wenn ich überhaupt einen Stift in der Hand halte. Ja, also wenn ich einen Spacewalk machen muss und mir fällt ein Fingernagel ab, also ja, kannst du vergessen, kann ich direkt wieder nach Hause
unangenehm
fliegen.
Okay, und unangenehm. Dann, also das ist offensichtlich schon mehreren Astronautinnen und Astronauten passiert?
Ja, es ist schon sehr häufig passiert anscheinend. So häufig, dass sogar dass die NASA eine Studie dazu gemacht hat, generell zu Handtraumata, also was durch den Spacesuit alles an der Hand für Probleme kommen kann. Die haben verschiedene Handschuhe untersucht. Ne?
Ja.
Du kannst dir ja, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ne? Also wenn du als Astronautin vorbereitet wirst, dann kannst du dir unten noch am Boden die perfekte Größe für diese ganzen Spacesuit-Puzzle zusammensuchen. Also du möchtest vielleicht den Torso-Teil des Spacesuits in M und die Handschuhe möchtest du in L oder so. Ne? Das kannst du dir zusammenzimmern. Und es ist unfassbar wichtig, dass du da wirklich die richtige Größe triffst. Weil, also, ja, wir wissen ja schon, wie anstrengend das ist, wenn man eine Jeans anhat, die einem nicht richtig passt.
Auf
aber
jeden Fall.
Spacesuit, der dir nicht passt.
Dann
oh je.
8 Stunden mit Druck und dann da draußen. Eieieiei.
Ja.
Okay.
Genau. Also wir lernen wieder. Das Weltall klingt total schön und faszinierend.
Aber eigentlich
aber
wollen wir da nicht hin.
Aber wir wollen die Fingernägel behalten. Ja, ist doch schön, mit so einem Thema aufzuhören. Ist doch schön zu wissen, ist gut, dass wir keine AstronautInnen
eben
sind. Man denkt immer so, oh, Astronaut sein, so toll sein. Ja, scheiß auf den Kindheitstraum. Sei
danke
froh, dass du schön hier in deinem gemütlichen Studio an deinem Mikro sitzt. Da wird dir kein Fingernagel abfallen. Aber die Hand vielleicht, weil Julia hält das Mikro
ich
die
halte,
ganze Zeit.
Ja,
das seht ihr nicht.
Das seht ihr nicht, aber ich halte gerade mein Mikro für diese Aufnahme, weil ich nicht zu Hause aufnehmen konnte, weil meine Nachbarn spontan sich entschieden haben, ihre Küche zu entkernen.
Wir kennen das alle.
Ja, mir fällt gleich die Hand ab, aber diese halbe Stunde war es mir wert. Schön, dass ihr dabei wart, Leute. Ihr kennt das Ganze. Vergebt gerne ein paar Sternchen an uns oder eine schöne Bewertung.
Wir freuen uns.
Empfehlt uns unseren euren Freunden, die auch Traumata von Nägeln haben oder Zauberer sind. Und dann hören wir uns nächste Woche in einem noch größeren Kreis. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann,
Tina. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss, Julia.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Hi, ich bin Emily Glaser und ich hoste den Podcast Der König von TikTok. Darin geht es um Thomas G. Hornauer oder wie er auf TikTok bekannt ist, König Thomas. Er trägt eine Krone und Umhang und ist dort ein richtiger Star mit Millionen von Klicks. Die TikTok-Teens lieben ihn und tanzen mit ihm in seinen Livestreams, seinen Audienzen. Aber die meisten haben keine Ahnung, wen sie da feiern. Sie haben keine Ahnung, was Thomas G. Hornauer gemacht hat, bevor er zu König Thomas wurde. Und glaubt mir, egal was ihr jetzt erwartet, die Welt des Thomas G. Hornauer ist noch viel wilder, als ihr es euch vorstellen könnt. Trust me. Den Podcast Der König von TikTok gibt es exklusiv in der ARD-Audiothek.